Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Woche nach der tödlichen Massenpanik auf der Love Parade in Duisburg hat sich Bundespräsident Wulff in die Diskussion über die Konsequenzen eingeschaltet. In der Bild am Sonntag appellierte er an den Duisburger Oberbürgermeister Sauerland, über die politische Verantwortung nachzudenken, unabhängig von persönlicher Schuld. Außerdem schlug Wulff einen Hilfsfonds und einen Ombudsmann für die Hinterbliebenen vor. In Duisburg versammelten sich heute erneut hunderte Menschen, um an die 21 Todesopfer zu erinnern.
Und wieder demonstrieren Duisburger Bürger ihr Mitgefühl. Zum Schweigemarsch aufgerufen hatte unter anderem der Stadtsportbund. Doch es geht den Teilnehmern nicht nur darum, Anteilnahme zu zeigen. Sie wollen auch Spenden sammeln für eine Gedenktafel. Mit dabei auch der ehemalige Oberbürgermeister Josef Krings. Er sieht das aktuelle Stadtoberhaupt Adolf Sauerland in der Pflicht, auch wenn er ihn für einen sympathischen Mann hält.
In dieser Situation sehe ich gar keine andere Möglichkeit, als dass er zurücktritt. Die Stadt ist kopflos im Augenblick. Und es gibt niemanden, an den man sich wenden kann. Das ist kein Dauerzustand.
Zur Frage nach Schuld und Verantwortung meldet sich heute auch Bundespräsident Christian Wulff zu Wort. Bei der gestrigen Trauerfeier hatte er sich nicht geäußert. Es gelte die Unschuldsvermutung, so Wulff, und es gebe auch nicht einen alleinigen Schuldigen. Er sagt aber auch: Doch unabhängig von konkreter persönlicher Schuld gibt es auch eine politische Verantwortung. Das alles wird der Oberbürgermeister genau abwägen müssen. Love Parade-Organisator Rainer Schaller hier bei der Pressekonferenz vor einer Woche lässt ebenfalls per Zeitungsinterview wissen, seine Firma und er persönlich seien bereit, Verantwortung zu übernehmen. Diese müsse aber zunächst geklärt werden. Und so bleibt die Situation nach der Love Parade-Katastrophe unverändert. Veranstalter und Behörden warten auf Aufklärung. Bis aber handfeste Ergebnisse vorliegen, wird es Wochen dauern, wenn nicht Monate.
Die schweren Überschwemmungen in Pakistan haben inzwischen mehr als 1.100 Menschen das Leben gekostet. Heftiger Monsunregen hatte im Nordwesten des Landes zu den schlimmsten Fluten seit Jahrzehnten geführt. Ganze Dörfer in der abgelegenen Region um das Swat-Tal wurden weggespült. Hunderttausende Menschen verloren nach Behördenangaben ihr Dach über dem Kopf. Viele sind noch von den Wassermassen eingeschlossen.
Sie stehen auf den Dächern und warten verzweifelt auf Hilfe. Um die vom Wasser eingeschlossenen Menschen zu retten, ist die pakistanische Armee mit Hubschraubern unterwegs. Die Zahl der Toten steigt von Stunde zu Stunde. Das Katastrophengebiet ist so groß, dass die Rettungskräfte noch keinen genauen Überblick haben. Fast der gesamte Nordwesten Pakistans ist überschwemmt. Ich hatte hier drüben auf diesem Markt ein Geschäft, erzählt dieser Mann. Meine Existenz ist nun zerstört und niemand war hier, um sich nach uns zu erkundigen. Kein Offizieller und kein Politiker. Wir haben kaum noch Trinkwasser und das Essen ist knapp. Die Vereinten Nationen schätzen, dass mehr als 1 Million Menschen von dem Hochwasser betroffen sind. Die Obdachlosen werden in Notunterkünfte gebracht. Doch weil es zu wenig Toiletten, sauberes Trinkwasser und Medizin gibt, wartet hier die nächste Bedrohung, Seuchengefahr. Einige Ärzte berichten schon von Ausschlag- und Durchfallkranken. Die Menschen, die es hierher geschafft haben, besitzen nur noch das, was sie am Leibe tragen. Diese Frau sagt, dass sie nichts von zu Hause habe retten können. Nicht einmal für ihre Kinder habe sie noch Schuhe oder Kleidung. Und wenn die Kinder nach Essen schreien, dann würden die Hilfskräfte es nur nach festgelegten Zeiten austeilen. Mehr als 30.000 Rettungskräfte und Soldaten der pakistanischen Armee sind in dem Katastrophengebiet im Einsatz. Die Europäische Union hat eine Soforthilfe von 30 Millionen Euro angekündigt. Auch Deutschland hat Pakistan Unterstützung zugesagt. Für die nächsten Tage sagen Meteorologen neue, heftige Regenfälle voraus.
Im Nahen Osten gehen die Bemühungen weiter, die direkten Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern wieder in Gang zu bringen. Der ägyptische Präsident Mubarak forderte bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen Peres, Israel sollte die richtige Atmosphäre für die Friedensverhandlungen schaffen. So könnte es zum Beispiel den Siedlungsbau stoppen. Inzwischen wurde bekannt, dass US-Präsident Obama Palästinenser Präsident Abbas noch einmal nachdrücklich zur Aufnahme direkter Gespräche aufgefordert hat.
In der Nacht hatte Israel mit Kampfflugzeugen mehrere Ziele im autonomen Gazastreifen angegriffen. 2 Schmugglertunnel an der Grenze zu Ägypten und ein vermutetes Trainingscamp radikaler Palästinenser. Zuvor war vom Gazastreifen aus wieder eine Rakete auf israelisches Gebiet abgefeuert worden. Ein Gemeindezentrum ist fast völlig zerstört. Zu dem Angriff bekannte sich eine radikale palästinensische Splittergruppe, die der im Gazastreifen regierenden Hamas vorwirft, Angriffe auf Israel zu unterdrücken.
Nach rund einer Woche Streik wollen sich die griechischen Lkw-Fahrer morgen wieder hinters Steuer setzen. Ihre Gewerkschaft beschloss, den Arbeitskampf vorerst zu beenden und die Verhandlungen wieder aufzunehmen. In den vergangenen Tagen war es vor allem bei der Versorgung mit Benzin zu Engpässen gekommen. Ursache des Streiks sind Pläne der Regierung, das Transportgewerbe für weitere Unternehmen zu öffnen. Das SWIFT-Abkommen über die Weitergabe von europäischen Bankkundendaten an die USA ist heute ungeachtet massiver Kritik in Kraft getreten. Der Vertrag legalisiert die bisherige Praxis, die amerikanischen Geheimdiensten Einsicht in die Überweisungen von EU-Bürgern ins nicht-europäische Ausland gewährt. So sollen Finanzquellen von Terrororganisationen aufgedeckt werden. Bundesinnenminister de Maizière begrüßt den Vertrag als wichtigen Schritt im Kampf gegen den internationalen Terrorismus.
US-amerikanische Terrorfahnder können ab jetzt offiziell in fast alle Überweisungen von europäischen Bankkunden einblicken. Das SWIFT-Abkommen, das die EU mit den USA ausgehandelt hat, setzt den Fahndern aber erstmals Grenzen. Zwischen dem weltweiten Finanzdienstleister SWIFT in Belgien und den US-Fahndern setzt das Abkommen die europäische Polizeibehörde Europol. Hier soll geprüft werden, ob die Datenweitergabe an die Amerikaner auch der Terrorabwehr dient. Datenschützer halten Europol, die selber Daten sammelt, für nicht neutral genug.
Das Bekannte dabei ist, dass Europol auch zu den Empfängern der Erkenntnisse gehören soll, die aus diesen Daten gewonnen werden. Der wird also vermutlich nicht darauf drängen, dass so wenig wie möglich Daten übermittelt werden. Das ist meine Befürchtung.
Das SWIFT-Abkommen sieht vor, dass der Name des Absenders einer Überweisung, seine Kontonummer, der Empfänger und dessen Kontonummer weitergegeben werden. Nicht vorgesehen, aber nicht auszuschließen, ist die Weitergabe des Verwendungszwecks. Es heißt zwar, dass innereuropäische Überweisungen nicht in die USA geraten, aber in Deutschland kann man inner- und außereuropäische Überweisungen meist noch nicht getrennt abspeichern. Kommt es zu einem Datentransfer in die USA, werden so meist auch innereuropäische Informationen weitergegeben. Die USA dürfen die europäischen Bankdaten 5 Jahre aufbewahren. Europäer, deren Daten ins Visier der Fahnder geraten, können, falls sie dies je erfahren, nicht dagegen klagen. In den USA hat die Terrorbekämpfung höchste Priorität.
In Bayern ist seit heute das bundesweit strengste Rauchverbot in Kraft. Jetzt darf auch nicht mehr in kleinen Kneipen, in Nebenräumen von Gaststätten, in Diskotheken und in Bierzelten geraucht werden. Vor knapp einem Monat hatte sich die Mehrheit der Wähler in einem Volksentscheid für die Regelung ausgesprochen. Bayerns Gesundheitsminister Söder forderte Wirte und Raucher auf, das Verbot strikt zu beachten.
Samstag, kurz vor Mitternacht. Die Gäste dieses Münchner Wirtshauses genießen die letzte Zigarette in ihrem Stammlokal. Um 0 Uhr ist das bundesweit strengste Rauchverbot in Kraft getreten. Die Wirte sind für die Einhaltung des Verbots verantwortlich.
Ich würde jedem auch raten, mitzuhelfen, damit endlich Friede einkehrt. Es bringt auch nichts, wenn jeder versucht, es immer zu hinterfragen oder zu beklagen. Da tut er sich selber auch übrigens keinen Gefallen. Und wer glaubt zu tricksen, da werden die Kreisverwaltungsbehörden schon voraussehen und es verhindern.
Doch in den Detailregelungen des Bayerischen Gesundheitsministeriums findet sich eine Ausnahme. Auf privaten Familienfeiern, etwa bei Hochzeiten oder Geburtstagen, darf im Lokal weiter geraucht werden. Rauchgegnern geht diese Ausnahme jedoch zu weit.
Diese Ausnahmeregelung eröffnet ein riesengroßes Schlupfloch. Jeder Verein, jede Interessensgruppe kann jetzt einen beliebigen Namenstag, ein Jubiläum, einen Geburtstag wählen, um dann in einer Gaststätte munter vor sich hin zu rauchen.
Stichprobenartige Kontrollen sollen das verhindern. Bei Nichteinhalten drohen Bußgelder bis zu 1.000 Euro. Die Gäste dieses Münchner Wirtshauses haben sich bereits heute Morgen an das Rauchverbot gehalten. Jetzt im Sommer dürfte ihnen das auch noch nicht allzu schwer fallen.
In Stuttgart haben erneut mehrere hundert Menschen gegen das Projekt Stuttgart 21 und damit den Umbau und Teilabriss des Hauptbahnhofs protestiert. Deutsche Bahn und Stadt wollen den jetzigen Kopfbahnhof durch eine unterirdische Durchgangsstation ersetzen. Die Abrissarbeiten sollen in den kommenden Tagen beginnen. Dagegen demonstrieren die Gegner derzeit jeden Abend lautstark. Sie kritisieren unter anderem die hohen Baukosten in Zeiten knapper öffentlicher Kassen und bezweifeln einen verkehrspolitischen Nutzen.
Auch am Schlusstag der Leichtathletik-Europameisterschaft haben die Athleten der deutschen Mannschaft noch Medaillenchancen. Vor den letzten Entscheidungen in Barcelona hatte überraschend der Schweizer Viktor Rödlin den Marathonlauf gewonnen.
Viktor Rödlin!
Für den Schritt aufs Treppchen reichte die Kraft dann auch noch bei Viktor Rödlin. Dabei hatte er da schon 42,195 Kilometer in den Beinen. Nur 2 Stunden, 15 Minuten und 31 Sekunden brauchte der Schweizer. Und das, obwohl er krankheitsbedingt 2 Jahre lang keinen Marathon gelaufen war. Zweiter wurde der Spanier José Martinez. Als Dritter kam Dimitri Safronow aus Russland ins Ziel. Die beiden deutschen Teilnehmer Martin Beckmann und Tobias Sauter gaben das Rennen bei brütender Hitze vorzeitig auf. Die deutsche Herrenstaffel über 4x100 Meter kam ins Ziel, und zwar in 38,44 Sekunden. Schlussläufer Martin Keller und Kollegen holten vor wenigen Minuten die Bronzemedaille, hinter den Franzosen auf Platz 1 und der italienischen Staffel auf Platz 2. Ein strahlendes deutsches Team, und es könnten noch Medaillen dazukommen heute Abend, denn auf der Hochsprunganlage duelliert sich die Frankfurterin Ariane Friedrich mit ihrer Dauerrivalin, der Weltmeisterin Blanka Vlasic aus Kroatien. Ein weiterer deutscher Kandidat auf eine Goldmedaille ist Diskuswerfer Robert Harting aus Berlin. Auch sein Wettbewerb ist bereits im Gang.
9 Jahre nach seinem letzten Triumph konnte sich Heinz Wevering erneut für einen Sieg im deutschen Traberderby feiern lassen. Vor 12.000 Zuschauern in Berlin-Mariendorf bewies der mit über 16.500 Siegen erfolgreichste Trabrennfahrer aller Zeiten seine Routine, als er den dreijährigen Hengst Unicum mit einem punktgenauen Schlussspurt noch an der Konkurrenz vorbeifinischte. Die Besitzer von Unicum freuten sich über eine Siegprämie von 100.000 Euro. Der mittlerweile 60-jährige Heinz Wevering über den bereits 8. Triumph in einem deutschen Derby.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 2. August.
Nordische Tiefausläufer sorgen in der neuen Woche für recht wechselhaftes Wetter. Morgen können gewitterige Regenfälle vor allem im südlichen Bergland teilweise unwetterartige Regenmengen bringen. Heute Nacht ziehen Schauer und Gewitter vom Oberrhein nordostwärts. Vor allem im Südwesten gibt's kräftige und gewitterige Regenfälle. Im Westen und Nordwesten klart es teilweise auf, und dort kann sich die Sonne morgen auch am häufigsten zeigen. Am Nachmittag hier und da Schauer oder Gewitter. Im Osten und Süden viele Wolken, die gebietsweise Regen mit Blitz und Donner bringen. Besonders im Bergland sind ergiebige Regenmengen möglich. Meist schwacher Wind aus West bis Nordwest, der in Schauernähe kräftig auffrischt bei Gewittern, Sturmböen. In der Nacht 10 bis 17, im Nordosten bis 18 Grad. Morgen Temperaturen von 20 Grad in der Nordsee bis 28 in der Lausitz. Am Dienstag wechselhaft, im Osten und Südosten noch gewittrige Regenfälle. Am Mittwoch wieder freundlicher, aber später zieht von Nordwesten wieder Regen heran, der sich am Donnerstag mit Blitz und Donner übers ganze Land ausbreitet.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 22.45 Uhr mit Susanne Holst. Darin Facharbeitermangel, die Debatte um die Zuwanderung sowie Fußballmärchen, Jens Lehmanns Premiere als Filmschauspieler.